Es ist Samstag, der 4. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute schauen wir ein bisschen das, was unter der Woche so liegen geblieben ist. Was gibt es gesellschaftlich, politisch, feuilletonistisch noch so alles aufzuarbeiten? Und da ist ein Mann natürlich geradezu prädestiniert dafür in einer Sendung wie Late Night Berlin oder in dem Kulturpodcast Baywatch Berlin. Da wird sowas regelmäßig natürlich aufgenommen. Jetzt ist er auch noch Pizzabäcker. Ich grüße ganz herzlich Klaas Häufer Umlauf.
Dankeschön, Micky. Danke, dass ich heute hier sein darf.
Das mit der Baywatch-Pizza finde ich natürlich absolut faszinierend. Du hast es ja im Internet beobachten dürfen, wie meine Frau gnadenlos versucht hat, mir diese Carb-Bombe reinzuschieben.
Ja, aber die findet das lecker, ne?
Die findet das, ja, die hat sehr geschwärmt. Jetzt muss man ja sagen, also eine eigene Pizzalinie zu haben, da seid ihr natürlich jetzt wirklich auf dem Level von Capital Bra endgültig angekommen. Ja. Das war ja irgendwann auch absehbar, diese Entwicklung. Wie ist es denn für einen so einen auflackierten Gourmet wie Jakob Lund, am Ende dann doch so ein bisschen in die Niederung der Systemgastronomie abgestiegen zu sein?
Na, Moment, halt, stopp. Das ist ja genau das Ding. Also es ist ja letztendlich für Jakob als Gourmet ist es ja die immanente Dekonstruktion der furchtbaren Zustände, die bislang im TK-Bereich so vorhanden waren. Ja. Und deswegen ist es ja unsere Aufgabe, die Tiefkühlpizza aus der Schmuddelecke rauszuholen. Ja. Und deswegen gibt es jetzt Million-Dollar-Salami oder auch Golden Margarita. Ja. Und ich finde, es ist ein so kurioses Produkt, was also nur mit viel Fantasie überhaupt in einem Podcast zuzuordnen ist, dass mir das große Freude macht. Und es schmeckt fantastisch, muss man sagen. Frag mal deine Frau.
Ja.
Und auch du könntest mal, obwohl natürlich diese Pizza wahrscheinlich auf deinem Körper ja wahrscheinlich so wegzischen würde wie so ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Davon ist auszugehen.
Und trotzdem wird wahrscheinlich irgendwo der Flavor dir in die Nase steigen und es ist ganz, ganz toll. Also wenn ich an dieser Stelle so schamlos mit Werbung anfange, dann ist es die beste Pizza, die ich hier gegessen habe.
Ja, okay, wir belassen uns dabei an dieser Stelle. Übrigens, Damen, die vermutlich gerade keine Pizza haben essen dürfen, weil sie ja gewählt werden wollen, sind die, die heute Abend bei der Wahl zur Miss Germany im Europapark Rust teilnehmen. Ich war total begeistert, dass es das immer noch oder wieder gibt. Und ich frage mich jetzt natürlich, sind Rainer Kallmund und Wolfgang Bosbach auch wieder in der Jury? Die sind doch bekannt dafür eigentlich.
Es gibt ja verschiedene Veranstaltungen. Eine, und ich glaube, das ist Miss Germany, da gibt es dann eine Firma, die heißt, glaube ich, Miss Germany Corporation, die dahinter steht. Die kommt aus Oldenburg, wo ich ja auch.
Ja, ach toll.
Und das... Das ist, glaube ich, die Familie Klemmer, wenn ich das richtig...
Iris Klemmer oder Klammer oder so.
Ralf Klemmer, und dann gibt es mittlerweile, hat es der Sohn übernommen und, und der hat auch probiert, das halt alles so ein bisschen moderner zu gestalten im Rahmen, ich sag mal, der Fleischbeschau, die nun mal eben der Hauptbestandteil ist.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das jetzt so irgendwie da die Wurst vom Teller zieht, wenn man... Aber es gibt also da schon den Generationenkonflikt, der zu Hause da ausgetragen wird. Da gab es mal ein größeres Interview und ein Porträt über die Leute da. Das war aber schon ein bisschen her. Ja. Wie das jetzt praktisch so in die neue Zeit geführt werden soll. Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob das mit dem Grundprinzip vereinbar ist.
Ist das wie bei Familie Grupp mit Wolfgang und den Kindern Wolfgang Junior und Bonita?
Ja.
Wo man auch nicht genau weiß jetzt, wer soll den Laden übernehmen?
Das weiß ich nicht so genau. Ich glaube, wer den Laden übernimmt, ist schon klar, aber dass das nicht mehr so im Sinne des Gründers ist, dass da also teilweise mit Respekt jetzt gearbeitet wird.
Das ist ja unglaublich.
Dass also auf einmal die Menschlichkeit Einzug hält in die Bewertung der Leute, die da auf der Bühne stehen. Das war wohl nicht immer so und hat jetzt erstmal Startruckeligkeiten. So.
Fun Fact des Tages.
Chechen Leader Awards himself, Hero of Chechnya Medal. Das entnehme ich einer Seite namens Informary.net. Also Ramzan Kadyrov, vielen bekannt als nun wirklich nochmal so als eine Art Sub-Putin, auch charakterlich nochmal so drei Stufen drunter. Man glaubt ja kaum, dass das überhaupt möglich ist. Der hat vor einem Jahr oder so etwas etabliert in Tschetschenien und zwar eine spezielle Medaille, um Tschetschenen zu ehren, die also quasi jetzt an dem Krieg der Ukraine sich beteiligen. Und dann hat Kadyrov gesagt, naja, guck mal, jetzt haben wir in unserem Land diese fantastische Medaille. Wer käme denn als Preisträger dafür in Frage? Ach, Moment mal, es ist ich. Ist das nicht toll?
Ja, die hat er sich dann jetzt selber verliehen oder was?
Genau, ja. Also ich bin absolut begeistert. Wir kommen ja aus der Showbranche, sind also ähnliche Selbstlobpreisungen dir bekannt. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Medaille, die verliehen wurde. Also ich weiß, Mario Barth hatte mal einen Comedy Gold Award bei sich auf der DVD pappen. Und diesen Award hat er, beziehungsweise er mit seinem Management, selbst erfunden.
Ah ja.
Gab es eigentlich gar nicht.
Das ist schlau. Aber ist es nicht sowieso beim, also ist eine reine Vermutung, aber ist es nicht beim Comedy-Preis sowieso so, dass die 10 Comedians, die am Ende auch kriegen, auch die Jury gleichzeitig sind oder so? Oder wie war das noch?
Das war lange Zeit so, ne? Das war, Dieter Nuhr immer vorgeworfen, ja.
Das sind reine Vermutungen natürlich.
Ja.
Aber das kam mir da ein bisschen so vor. Ja, ich weiß auch nicht, also auch, dass die da, man meint ja, dass die eigentlich da andere Sorgen haben müssten, als jetzt noch große Preisverleihungen zwischendurch da zu etablieren. Ja, ist so ein bisschen wie die goldene Himbeere des menschlichen Umgangs, den man sich da offenbar momentan ans Revers heften kann. Tja,
ja, was soll man dazu noch sagen? Steven Seagal hat von Putin ja auch so einen Friedenspreis gerade verliehen bekommen. Also das ist offensichtlich gerade Award Season.
Wann ist Gérard Depardieu dran?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und Gerhard Schröder darf in der SPD bleiben. Also du siehst, da wird jeder irgendwie auf die eine oder andere Art geehrt.
Ich habe letztens kurz gedacht, Gérard Depardieu ist in Berlin, aber da war es nur die Kanzlerin, die schnell einen Kuchen geholt hat. Ich will mal genauer hingucken müssen.
Die gute Tat des Tages.
Antifeministisches Buch, Liebesbriefe an die Platzhirsche, so schreibt Arno Frank über das neue Buch von Franka Lehfeld und Nena Brockhaus. Endlich hört Mario Adorf und Edmund Stoiber jemand zu, und zwar die Springer-Journalistin Franka Lehfeld und Nena Brockhaus. Leider spannen sie die älteren Männer vor ihren eigenen reaktionären Karren. Das ist schon interessant. Dieses Buch Alte, weise Männer, das gerade eben rausgekommen ist, will eine Hommage an eine bedrohte Spezies sein. Jetzt fragt Arno Frank, bedroht wodurch? Wer will dem Schauspieler und dem ehemaligen CSU-Vorsitzenden an den Kragen? Glaubt man Lehfeld und Brockhaus, ist es ein progressiver Zeitgeist, der verdiente Vertreter der Nachkriegsgeneration pauschal als alte, weise Männer verunglimpft? Diesem Popanz halten die Autorinnen trotzig ihre eigene Definition entgegen. Demnach sei der alte, weise Mann beruflich erfolgreich und in seinem Fachgebiet eine Koryphäe. Bei der Auswahl der Gesprächspartner sei es allein um Lebensleistung gegangen. Hast du von diesem Buch Kenntnis und für wie diskursiv notwendig erachtest du es derzeit?
Ja, ich habe da Kenntnis von dem Buch. Also ja, es ist natürlich das Wortspiel alte weiße Männer, alte weise Männer. Das liegt dann nahe, ist ja auch klar, was das dann sein muss und so. Ja, das ist so ein bisschen, finde ich, also irgendwie klar, dass so die andere Seite im Buchregal jetzt auch noch befüllt werden muss. Mhm. Und so sagt, haben wir da ein Ungleichgewicht gerade, okay, dann machen wir halt nochmal was für die, die sich über das eine aufregen, und dann hören wir denen jetzt mal zu und so weiter. Aber es macht natürlich auch so ein bisschen das Bild auch, also was mich daran stört an diesem ganzen Ding, ist natürlich, dass auch wieder so Begriffe wie Wokeness und sonst was, also so diese ganzen ausgedachten Begriffe, die anscheinend irgendeine Gruppe so umschreiben sollten, die es so in dieser Konzentriertheit ja gar nicht gibt und so weiter. Also das ist dann wieder, also dass so das Narrativ aufgemacht wird, den wird ja überhaupt nicht mehr zugehört und den wurde ja ganz lange nicht zu. Das ist ja absoluter Quatsch. Also heute gilt, wie auch vor 50 Jahren und vermutlich auch in 50 Jahren, wenn einer nicht absoluten Käse redet, dann wird er in der Regel zugehört, egal ob das ein Mann ist oder ob der alt ist oder ob der jünger ist oder sonst was. Und ich glaube, da braucht es jetzt nicht nochmal so eine Art Schutzraum für so männliches Gebrabbel, dass früher alles besser war. Und irgendwie kommt es mir so vor, also ich hoffe nur, dass die jetzt nicht irgendwie so als letzte Vertreter dieser Generation jetzt durch Schulen ziehen und sich dann interviewen lassen Schülern und Schülerinnen und naja, das ist wirklich furchtbar.
In der Tat erscheint mir dieses Buch dann auch letzten Endes ja nur wieder verlängerte Arm von diversen Internetdebatten, die ja oft sich in der analogen Welt ja gar nicht so darstellen. Da ist es ja nun relativ selten, ne? So.
Also ich glaube, es geht auch gar nicht so darum, was da wirklich drinsteht. Also das ist auch, glaube ich, so ein Buch, was funktionieren soll über die Menschen, die das dann ja für sich nehmen, um das ihre eigene Meinung zu illustrieren, indem sie es ganz besonders toll finden, und die anderen illustrieren eben ihre Meinung durch die absolute Ablehnung, und in diesem Spannungsfeld verkauft sich das Buch überhaupt nur. Das kauft ja keiner, weil der wissen will, was da drin steht,
ja.
Sondern man kauft es, um das, wo man sich vorher schon positioniert hat, ein bisschen auszuschmücken und genau. Dann darüber zu reden, dass also man lobt es, um sich selber eigentlich noch so ein bisschen klarer zu machen, oder man kritisiert es, um zu sagen, wie blöd man es eigentlich findet. Und ja. Genau deswegen wird so ein Buch übrigens auch auf den Markt gebracht. Deswegen ist das interessant für einen Verlag, weil dort sich die Artikel und der Diskurs, dieser egale Diskurs, also von selber schreibt. Und das ist überhaupt der Grund, warum es irgendwie auf eine Präsentationsfläche in einem Buchladen gelegt wird. Und doch nicht, weil man jetzt denkt, ah, das lese ich jetzt, da habe ich bestimmt was gelernt danach. Und dann gucke ich mal.
Weil man so selten was von Per Steinbrück oder Edmund Stoiber gehört hat, sagt man, wo kriegt man denn mal so ein Transkript von einem Gespräch mit Edmund Stoiber oder Per Steinbrück? Man hört ja von denen nie etwas. Die durften sich ja nie öffentlich äußern. Gut, dass es dieses Buch gibt. Ja, ich finde das natürlich alles völlig undramatisch. Es ist ja auch völlig okay, darf es ja auch geben, so als Diskursspitze.
Genau,
es ist total egal. Es würde einen jetzt auch vermutlich jetzt erstmal nicht weiter aufregen. Ich gehe davon aus, einfach schon aufgrund des Altersschnitts der Befragten, nicht der Befragenden, wird dieses Buch höchstwahrscheinlich da im Schaufenster der Buchhandlung am Timmendorfer Strand stehen demnächst. Da, wo schon das Peter-Hane-Buch steht und das von Marianne Koch und vielleicht auch noch Eckhard von Hirschhausen. Und dazwischen ist dann das Buch und dann hast du halt einen Volker, der mit seinem karierten Kurzarmhemd daran vorbeigeht und sagt, na siehst du jetzt, guck, Margot, ich habe es dir immer gesagt, das holen wir uns jetzt mal. Und dann hat man doch irgendwie da auch in der Nähe der Kurmuschel doch einfach mal so 7, 8 beschwingte Tage und sagt, guck, siehst du, hier steht's doch. Ist doch gut.
Ja, also warum denn nicht? Also wer jetzt meint, den einen Moment, wo man dann doch mal zum Buchlesen kommt, den füllt man jetzt mit diesem Buch. Bitteschön.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
Wir sind uns sicher, dass das Regime diesmal fallen wird. Das ist ein Artikel von Karim Soliman, der in der Süddeutschen Zeitung steht. Größere Proteste finden in Iran nur noch selten statt. Doch der zivile Ungehorsam setzt sich fort und Studierende, Menschenrechtler und Arbeiter verbünden sich. Der Beginn einer neuen Phase. Ja, das ist ja nun so, schon seit, ich würde jetzt mal sagen, so grob 3 Monate ungefähr gehen die Proteste im Iran. Und wie das leider immer so in unserer Aufmerksamkeitsökonomie ist, ist einerseits die Aufmerksamkeit geringer geworden für dieses Thema, zum anderen aber auch die Intensität quantitativ und qualitativ der Proteste. Und da würde man jetzt schließen, das war es möglicherweise mit der Revolution, aber ganz so ist es wohl nicht, denn es lehnen sich weite Teile der Bevölkerung weiterhin gegen die willkürliche Gewalt und allgegenwärtige Unterdrückung durch den Staat auf. Die Menschen protestieren weiter, zum Teil auch öffentlich. Vor allem aber erhalten sie inzwischen Rückendeckung durch die historisch tief verwurzelte organisierte Zivilgesellschaft des Landes, also Studierende, Menschenrechtler, aber halt eben auch Lehrer und Öl- und Industriearbeiter. Und das ist wohl etwas Bemerkenswertes und da werden dann Querverbindungen gezogen, zum Beispiel auch zur Revolution 1979, als streikende Ölarbeiter eine Revolution eine Rolle gespielt hätten, als plötzlich Khomeini an die Macht kam. Also so, das Ganze ist noch nicht vorbei, wie es scheint.
Ja, hoffen wir es mal, dass es nicht vorbei ist. Aber es kann zumindest jetzt in der ganzen Kommunikation und auch regimeseits natürlich nicht mehr so abgetan werden als ein Aufstand junger Leute. Und das ist eben so ein Drang nach Freiheit, der in einem gewissen Alter ganz normal ist oder was auch immer dann beschwichtigend oder letztendlich auch falsch darstellend irgendwie so gesagt werden könnte. Sondern das ist jetzt wirklich mal die komplette Gesellschaft, die sagt, es muss sich ändern, es muss sich nachhaltig ändern und weitergehen. Und der Mut, den wir ja nun schon viele Monate da bewundern, der setzt sich fort. Und wenn tatsächlich so das Mittelstück einer Gesellschaft sagt, so geht's nicht weiter, ist es bedrohlicher als ein physischer Aufstand, den man mit weiterer physischer Gewalt niederbringt, obwohl es ohne ihn gerade am Anfang natürlich überhaupt nicht funktioniert.
Total, ja.
Ein klassisches Umdenken ist schwer niederzuknüppeln.
Exakt, also um es mal so ein bisschen pathetisch zu sagen, so das, was da über Monate jetzt ging, also Demokratie quasi als Superspreading-Event, das hat sich jetzt verteilt in ganz viele kleine, unkontrollierte Teilbereiche und mündet jetzt in zivilem Ungehorsam. Also viele Frauen widersetzen sich im Alltag weiterhin der strengen staatlichen Kleiderordnung. So, und du siehst halt ganz viele Beispiele auch aus Hochschulen oder du siehst eine Frau, die auf einer Bühne nach einer Ansprache demonstrativ ihr Kopftuch abstreift. Also diese Bilder sieht man in schöner Regelmäßigkeit und zeigt natürlich auch, dass sich dieser Freiheitsdrang einfach nicht mehr wirklich kontrollieren lässt. Du kannst zwar immer noch Zehntausende niederknüppeln, wenn sie protestieren, aber du kannst auf dieser ganz kleinen, von mir aus regionalen, lokalen Ebene das natürlich nicht mehr wirklich kontrollieren. Und so wird das Aufbegehren zur Selbstverständlichkeit. Und wenn größere Verbände sich dann auch noch organisieren und Reformen einklagen, dann wird es fürs Regime natürlich schwer, das einfach so beizubehalten.
Absolut. Ich hoffe natürlich, wie alle hoffen, dass sich das auf lange Sicht durchsetzt. Ich befürchte aber auch, dass es noch ein sehr harter Weg wird mit vielen Meldungen, die wir trotzdem lesen werden und mitbekommen werden, auch hierzulande, die uns unglaublich erscheinen, von Verurteilungen, gar Hinrichtungen oder eben auch wiederum gewaltsam niedergeschlagene tatsächliche Proteste auf der Straße, auch wenn da jetzt eher Hunderte als Tausende Menschen momentan beteiligt sind, passiert das ja weiterhin. Und dass das jetzt eine organisierte Aktion ist, wo sich gegenseitig zugehört wird und jetzt eher so im inhaltlichen Diskurs stattfindet, also ich glaube, das ist es nun auch lange noch nicht. Klingt ja ein bisschen so, dass, wenn man sagt Phase 2,
ja.
Es bleibt schwer und es ist ein weiter Weg, aber es gibt immer wieder auch Menschen, denen man aus dem Land heraus zutraut, das einschätzen zu können, die sagen, das Regime wird fallen. Und solange es noch viele Leute gibt, die gute Gründe dafür anführen können, das behaupten zu können und zu glauben, sollten gerade Menschen von außerhalb diese Hoffnung nicht in Frage stellen.
Woanders ist es auch beschissen.
She is like my spiritual girlfriend. Peru Police find pre-Hispanic mummy in ex-delivery man's bag. Das berichtet Euronews.
Wo hat der die her?
Das ist eine gute Frage. Das steht da gar nicht.
Wo der die her hat, diese Mumie.
Genau. Also da ist ein Mann in Peru. Ja, die Polizei hat einen Mann festgenommen, einen 26 Jahre alten Mann, der offensichtlich bis vor kurzem noch bei so einer Art, sagen wir mal, Lieferando oder so gearbeitet hat. Und in dieser Spezialvorrichtung, wo man dann auch Essen transportiert, so eine Box oder sowas, ja, what's in the box, da haben sie dann gesagt, kommen Sie mal her, sagen Sie, was haben Sie denn da in der Box da drin? Ich? Ach so, das ist eine 3500 Jahre alte Mumie. Ich nenne sie übrigens Juanita und sie ist my spiritual girlfriend. Wir lieben uns. Toll.
Man kann ja die Kuriosität kurz mal überspringen und zum Ende, eine Sache, die mir wirklich leid tut für ihn, weil man hätte ja nun genug Zeit gehabt, es zu überprüfen.
Ja.
Es ist wohl laut den Experten und Expertinnen keine Juanita, sondern eher ein Juan.
Ja.
Und das stelle ich mir vor, also wenn man schon sagt, ich bin jetzt bereit, diese ungewöhnliche Liebe einzugehen, das ist ja für ihn auch ein Bekenntnis, es ist Stress.
Ja.
Man muss sein Leben danach ausrichten, dass immer diese Mumie mit dabei ist und so weiter und offenbar auch bei der Arbeit und so. Und dann kriegt man dann sowas gesagt und hat vielleicht bricht dann doch so ein bisschen das Kartenhaus der ursprünglichen Annahme zusammen. Und das tut mir wirklich leid, wenn man bereit war, so ein Riesenchaos auf sich zu nehmen.
Finde ich auch.
Und jetzt auch noch erwischt wurde dabei. Und dann sagt einem der Experte dann, Momentchen mal, vielleicht haben sie sich wirklich in was hineingesteigert, was so gar nicht stimmt.
Ja, ist aber wie auch speziell für das eigene Wertegerüst, wenn man entsetzt ist, nicht, dass man jahrelang mit einer Mumie zusammengelebt hat, sondern dass man offensichtlich eine homosexuelle Beziehung geführt hat, dass das einen dann so zutiefst erschüttert. Das ist der Moment, wo du sagst, ich habe eine Lüge gelebt. Mein Gott, was stimmt denn nicht mit mir?
Weil man das einfach nicht wusste. Nun ist ja nun alles nicht schlimm, aber ich glaube, man hätte vielleicht gerne genauer Bescheid gewusst, was los ist. Also es ist grundsätzlich ein kurioses Hobby, was man jetzt nicht uneingeschränkt unterstützen muss.
Das ist absolut richtig. Wir müssen an dieser Stelle vielleicht die Ex-Lieben von Myrtle Lugner fragen. Die können am ehesten vielleicht beurteilen, wie sich so eine Beziehung anfühlt. Schön, dass du dir den verkniffen hast.
Ne? Da gab es nicht mal einen von der hier aus Berlin von der Piratenpartei, der auch einen da irgendwie in so einem Kasten mit sich rumgeschleppt hat?
Ja, aber ja, Faxe von der Piratenpartei. Mhm. Ja. Nur bei dem war es ja insofern, dieser Korpus war dann doch relativ frisch. Also den hat er ja einfach wirklich umgebracht.
Ach so.
Also den hat er umgebracht und den hat er, naja, das kann man ja trotzdem erzählen. Den hat er umgebracht und den hat er dann erstmal auf so einer Schubkarre durch die halbe Stadt gefahren, bevor er sich selber dann mit einem Starkstromkabel umgebracht hat. Also da kann man also auch durchaus von einer unglücklich endenden Liaison sprechen. Ja. Das war Faxe von der Piratenpartei. Ja,
na gut, okay. Also dann finde ich das im Vergleich, finde ich das dann doch besser mit dem Ötzi da.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy. Und wenn ich auf meine Anzeige was die Bildschirmzeit angeht, starre, dann starre ich entsetzt so lange darauf, dass die Bildschirmzeit noch länger wird. Was nutze ich denn eigentlich? Also bei mir so in erster Linie sind es dann doch wirklich Nachrichtenseiten. Ich daddel gar nicht auf dem Handy, aber ich bin natürlich dann auch recht viel zum Beispiel auf den Musikseiten, aber meistens informiere ich mich oder ich werde informiert und bin sehr viel in den Messenger-Diensten, wo mir dann Freunde und Bekannte schreiben, was ich alles wieder verpasst habe, was ich alles noch machen muss und was ich alles wieder nicht auf die Reihe gekriegt habe. Und da kommt Clark ins Spiel, denn Clark organisiert mein Leben ein kleines bisschen besser. Mit Clark hast du nämlich alle deine Versicherungen im Blick und musst nicht ständig in verschiedenen Apps nachschauen, wann die nächste Kündigungsfrist ist, ob dein Schaden übernommen wird oder an wen du dich wenden kannst. Und hätte ich mal Clark benutzt, dann hätte ich nicht vor 2 Wochen Flatterband an meinem Auto gehabt. Mehr sage ich dazu nicht. Mit deiner Unterschrift bei der Anmeldung wird Clark dein neuer Versicherungsmakler. So können sie deine Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften vertreten und dir einen digitalen Service mit allen Vorteilen anbieten. Das Maklermandat greift für alle deine Versicherungen, die du in der Clark-App angibst und hochlädst. Du kannst natürlich jederzeit und kostenfrei deine Vollmacht zum Maklermandat widerrufen. Vergiss also das mühselige Suche nach deinen Policen und manage deine Versicherung digital on the go 24/7. Ach Gott, ja, das wäre so schön. Das muss man machen. Das ist fantastisch. Das könnte mein Leben so deutlich erleichtern. Hol dir ein Upgrade mit Clark. Also Clark spendiert allen HörerInnen einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen. Clark.de. Bei der Registrierung den Gutscheincode Filterkaffee54. Alles groß geschrieben. Ja, Filterkaffee 54, ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch, dann sichert ihr euch einen 15 Euro Shopping-Gutschein für Brands wie Adidas, Amazon, DAZN und bei 2 Versicherungen, da sind es sogar ganze 30 Euro. Also probiert die Clark-App doch selbst einmal aus. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge.
Blattgold.
Neuer Film Sonne und Beton. Felix Lobrecht über seinen steilen Aufstieg. Ich dachte, es würde mich glücklich und sorglos machen, aber so ist es nicht. Das ist ein Interview im Stern mit Felix Lobrecht. Ich habe sehr, sehr gern gelesen. Der Film Sonne und Beton, der ist ja jetzt gerade, ich glaube heute oder gestern, seit Donnerstag, ne? Donnerstags kommen die Filme immer ins Kino. Extrem gut gesprochen, das Buch ja auch extrem gut besprochen. Ist wahrscheinlich neben Hund, Wolf, Schakal von Behzad Karimkhani vermutlich das Buch, das so das in Anführungsstrichen Milieu da in Berlin am besten beschreibt, würde ich mal sagen. Und Felix Lobrecht gibt natürlich derzeit klar viele Interviews, um den Film zu promoten. Du kennst es selbst auch. Und da geht es halt unter anderem auch um den Erfolg. Und da ist halt die Frage, sie wollten schon als kleiner Junge reich und berühmt werden. Können sie den Erfolg, den sie haben, empfinden? Nein, warum nicht? Objektiv weiß ich zwar, dass alles sehr gut lief, aber es fühlt sich nicht so an, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich dachte, es würde mich glücklich und sorglos machen, aber so ist es nicht. Woran liegt das? Der Weg nach oben ist sehr vereinnahmt. Das führt dazu, dass man sich nicht mit sich selbst auseinandersetzen kann. Irgendwann holt einen das ein, dann kriegt man eine Schelle vom Leben. Durchaus nicht ungewöhnlich, dieser Zustand, den er da beschreibt. Ja. Liegt es an dem Tempo, mit dem er erfolgreich geworden ist, oder liegt es an diesem, sagen wir mal, wie soll ich das, an dieser verletzungsintensiven Vita, wenn es darum geht, unterschätzt zu werden, vielleicht aus den berühmten kleinen Verhältnissen kommend und man diese Energie, die einen nach vorne treibt, man auch nicht los wird in dem Falle, wo man sich eigentlich zurücklehnen könnte? Was ist es?
Ja, ich vermute, dass wie so oft gewisse Gefühle, die sich irgendwann mal, oder Gefühle, die dann münden in gewisse Ängste, die man völlig zu Recht hatte in seiner Kindheit oder frühen Jugend, dass die einem so im Leben nie ganz loslassen, dass die auch nicht auffüllbar sind oder überschreibbar sind mit Erfolgen aus dem Erwachsenenleben dann und deswegen immer in einem sind und dort immer eine Rolle spielen werden und natürlich zu beruhigen sind mit gewissen äußeren Umständen. Und wenn man sich dann so hinsetzt und ganz rational sagt, also ich habe jetzt diesen Erfolg hier, das wird wohl noch ein paar Jahre so weitergehen, ich habe vielleicht sogar ein bisschen Geld und weiß, dass ich jetzt nicht in der Armut enden werde und übermorgen vergisst mich jeder und ich weiß vielleicht auch so ein bisschen, was ich kann. Das sind ja alles Dinge, die Felix Lobrecht sich auch selber mit ein bisschen Nachdenken zuordnen kann und die ja nun objektiv stimmen, nachlesbar sind.
Ja.
Und ich glaube trotzdem, dass gewisse Phantomschmerzen, die irgendwann mal da waren und eine große Rolle gespielt haben, immer Teil der eigenen Identität, des eigenen Gefühlskonstrukt ist, mit dem man eben so dem Leben begegnet. Und diese Hab-Acht-Stellung, mit der er offenbar weiterhin durchs Leben geht, lässt ihn vielleicht auch so aufmerksam sein, dass er auch jetzt in der Lage ist, dieses Buch geschrieben zu haben oder auch in einem Podcast darüber zu sprechen, nie so richtig zu vergessen, wie das ist, durch die Augen eines jemanden auf eine Stadt, auf ein Leben, auf eine Perspektive, vielleicht auch auf Sorgen und Nöte zu schauen, die längst schon nicht mehr seine eigenen sind. Mhm. Und dass man nicht dann irgendwann sagt, so, dieser Teil der Unsicherheit und dem ignoriert werden oder dem harten Kampf darüber wahrgenommen zu werden oder so, der ist jetzt abgehakt und jetzt bin ich jemand anders. Was irgendwann mal in dir drin war, wird da irgendwo bleiben und hoffentlich nicht so viel Raum einnehmen, dass es einen wahnsinnig macht.
Ja, so eine Karriere und so ein Erfolg hat ja oft dann auch etwas Revanchistisches, ne? Also immer diese Triebfeder, euch zeige ich's oder euch werde ich's beweisen. Ihr alle habt gelacht und habt mich unterschätzt und jetzt guck mal, wo ich hingekommen bin. Das ist ja als Triebfeder ja total gut. Also es schafft ja eine unglaubliche Energie. Also bei mir habe ich manchmal so die leise Sorge, vielleicht bin ich als Kind zu glücklich gewesen, zu wohl behütet, sodass mir eigentlich die Energie zu Größerem immer in dem Sinne gefehlt hat, weil es einfach diesen Treiber überhaupt nicht gab. Auf der anderen Seite sitzt du dann natürlich manchmal da im Sessel und denkst, oh, ist doch alles prima. Und das ist ja für das persönliche Glück jetzt auch nicht so verkehrt.
Ja, total. Ja, das ist für das Glück vielleicht ganz gut, aber künstlerisch endet es vielleicht hier und da auch mal. Und das gilt nicht für unser ganzes Schaffen, Micky, aber manchmal mündet es auch in Mittelmäßigkeit.
Ja, total. Absolut, wirklich.
Ja, das meine ich jetzt auch ohne jeden Witz, das ist wahrscheinlich so. Aber auch der alte Spruch, Glück macht das an Höhe wett, was ihm an Länge fehlt. Ja, das sind dann auch eben so bestimmte Marken, an denen man sich, auf die man vielleicht hinlebt, auf die man sich dann freut. Und danach ist es dann eben, ich hab mal, das war Harder, hat mal gesagt, ob er sich auf die Premiere seines Films freut. Und hat gesagt, nee, er freut sich eigentlich nicht drauf. Und hat gesagt, warum freuen Sie sich denn nicht auf die Premiere von Ihrem Film? Und hat gesagt, am nächsten Tag ist ja dann nicht mehr Premiere.
Ja.
Und das sagt's eigentlich. Insofern glaube ich, dass diese kleinen Erfolge und diese schönen anfassbaren Dinge, die man rumerzählen kann, die in der Zeitung stehen, die man sich irgendwie vielleicht als Preis aufs Regal stellt, dann, wenn man einen erfolgreichen Kinofilm gemacht hat oder bei in Felix Lobrechts Fall vielleicht noch eine ausverkaufte Tour hat und dann sind da tausende von Menschen, die applaudieren und dann geht man von der Bühne runter, applaudiert keiner mehr und dann fängt wieder so die Beschaffenheit an, die eben immer da ist. Und dass die nicht sich komplett austauscht und man sich dann so fühlt wie jemand, den man vielleicht bewundert hat, der man aber nie selber war und sein wird, das ist dann die Wahrheit. Und dann muss man entweder, wenn es einen wirklich beschäftigt, anders daran arbeiten oder einfach akzeptieren, dass es eben so ist. Und die kleinen Momente, in denen man sich das dann bewusst macht, stark genießen.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Arbeiten für den Wehretat. Dänemark opfert Feiertag. Das berichtet nicht nur die Kreiszeitung. Die nationale Sicherheit hat ihren Preis zur Finanzierung des Wehretats, hat die Regierung in Dänemark mit dem großen Bettag einen Feiertag abgeschafft und damit Empörung in der eigenen Bevölkerung ausgelöst. Dennoch verteidigte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen die unpopuläre Entscheidung. Sie sagte, ich denke nicht, dass es ein Problem ist, einen Tag mehr arbeiten zu müssen. Es geht ja schließlich um die Verteidigung und den Klimaschutz. Und deshalb hat man gesagt, so, ihr geht jetzt mal einen Tag länger arbeiten. Dieses ganze Geld, das geht dann in die entsprechenden Haushalte. So.
Ich habe geguckt, das sind umgerechnet 400 Millionen Euro, die an einem Tag, den man also durcharbeitet, den man dann also kriegt, ne?
Ist auch Geld.
Guckt, ja, ist auch Geld. Aber wenn man jetzt den Wehretat oder dieses Sondervermögen, also die 100 Milliarden, die es ja laut Pistorius also mindestens nochmal bräuchte.
Ja.
Also bis wir praktisch uns so ein paar neue Panzer zusammengespart haben, indem wir fleißig einfach, da müsste eigentlich schon mal so 2 Jahre alles ausfallen. Ne?
Dann heißt wir sind aber auch mehr Leute als in Dänemark, ne? Muss man auch dazu sagen. Also, also schon, da käme schon noch mal ein bisschen was mehr zusammen. Ich finde es halt nur interessant.
Aber trotzdem, weil, also es müsste aber ganz schön viel ausfallen, bis man dann irgendwann mal auf solch fantastischen Summen wäre, oder?
Das ist wahr, ja.
Lohnt das?
Lohnt das, Micky? Da würde die FDP, also ich bin mir relativ sicher, die FDP wären die Ersten, die in der Ampel sagen würden, dass sich das nicht lohnt, dass sich das nicht rechnet. Ich finde es ja natürlich grundsätzlich interessant, weil es ein vergleichsweise harmloser Beitrag wäre, den wir leisten müssten. Wir haben ja in Deutschland vergleichsweise viele Feiertage. Mhm. Also wenn man es jetzt mal vergleicht mit den freien Tagen in Japan oder so, ist es ja geradezu grotesk viel. Und wir stehen ja, da ist sich die Gesellschaft ja weitestgehend einig, vor großen Aufgaben und Ausgaben. Wenn man also an dieser Stelle sagen würde, naja, im Sinne der gemeinsamen Kraftanstrengung verzichten wir jetzt beispielsweise auf den, was ist denn so ein verzichtbarer Tag? Also bloß nichts, jetzt nicht frohen Leichnam, Pfingsten und Himmelfahrt, weil das ist natürlich quasi im Frühsommer, da sind natürlich die herrlichsten Feiertage, weil das, dann macht man die Brückentage und da hat man oft schon eine Woche frei. Aber sowas wie,
tja. Was sollen wir denn? Tag der Deutschen Einheit.
Tag, da habe ich auch ehrlicherweise dran gedacht.
Ja, das ist am 3. Oktober.
Das ist auch keine gute Botschaft.
Ist keine gute Botschaft, aber dass man dann irgendwann sagt, Leute, jetzt haben wir es doch kapiert, das ist ja lang genug und jetzt muss man jetzt nicht so drauf rumreiten und so.
Eigentlich, oder wir haben es lang genug versucht. Das ist vielleicht eher.
Finde ich ja nicht. Also, dass man, aber dass man sagt, also dieses immer wieder darauf hinweisen, das ist ja nun auch für eher auseinanderdividierend. So, aber es geht ja eigentlich vor allen Dingen dann darum. Ich fände es gut, wenn man sagt, man hat so eine Art, am Ende des Jahres gibt es so 2-3 Tage und sagt, wenn wir uns vernünftig benommen haben und also die Kohle beieinander gehalten haben und so und an den übrigen Tagen.
Jetzt klingt es ja schon wie Papa Söder während der Pandemie. Schauen Sie, wenn wir uns alle ein bisschen anstrengen, dann kriegt es ja irgendwie einen Tag.
Dann kriegt man die Tage und ansonsten heißt es halt 2 Wochen vorher, Leute, tut mir leid, haben wir nicht geschafft, wir arbeiten durch. Sondern da gibt es so einen Stichtag, wo man dann verkündet kriegt, ob frei ist oder nicht, ob man es gut gemacht hat, so eine Art Bonuszahlung.
Ja.
Entweder man kriegt die oder nicht.
Ja, finde ich, ist auf jeden Fall so ein Ansparen. Ne? Finde ich eigentlich ein schönes Konzept. Ich finde es halt, also natürlich hat RTL zu dem Thema dann auch eine Umfrage gemacht, irgendwie vor einem Tag oder so.
Da bin ich aber gespannt, was dabei rausgekommen ist.
Ja, also, so viel kann ich dir sagen. Es waren so rund 70%, die gesagt haben, nee,
aber ich hab auch gelesen, man kann, wenn man will, auch übrigens spenden an Deutschland. Es gibt so eine Kontonummer, wo man einfach an Deutschland spenden kann. Das heißt, wenn man sagt, man ist ein Typ für Karitatives und da kommt es ja allen zugute, dann kann man ganz normal sein Geld an Deutschland spenden.
Sind, glaube ich, irgendwie, wann war das im letzten Jahr, so 70.000 auf diesem Konto eingegangen oder so?
Ja, irgendwer hat gesagt, ich beteilige mich. Genau, so kannst du nicht weitergehen mit dem Land. Hier habt ihr 50 Euro und gebt nicht alles auf einmal aus.
Für Theo Weigel hau ich da mal was ins Sparschwein. Ne? Ja, toll. Irre, ne? Also wir den Link zur Kontoverbindung packen wir in die Shownotes, falls Ihnen der Mund wässrig geworden sein sollte.
Gewinner des Tages.
Lotto-Millionär Chico, ein Kick, der stärker ist als Kokain. Das berichtet die FAZ. Es ist ein Porträt von Sebastian Eder. Ein Montag im Winter, 11.30 Uhr, das Café Royal liegt unscheinbar an der Schützenstraße in Dortmund. Die Fenster sind mit matter Folie überzogen. Darüber hängt eine vergilbte Markise. Ein paar Männer stehen vor der Tür und rauchen. Das Café ist voller Menschen. Und dann will dann natürlich der Fotograf von der FAZ Fotos machen. Als der Fotograf im Café seine Kamera auspackt, kommt ein Mann auf ihn zu. Keine Fotos mehr hier. Zu viele Gäste hätten sich darüber beschwert, dass sie im Hintergrund zu sehen waren, als der neue Star der Dortmunder Nordstadt fotografiert wurde. Chico, der Lotto-Millionär, der kommt dann natürlich auch irgendwann. Er fährt da mit seinem 300.000 Euro Porsche, steht da davor, kommt rein, redet mit dem Mann hinterm Tresen, dann schimpft er auf die Gäste, die sich über die Fotos beschwert haben. Die ganze Straße hier sei voller Verbrecher, Bastarde, Hurensöhne. Tja, das ist Chico. Das ist Chico im Winter 2023.
Ja, ja.
Das ist ja, also ihr begleitet Chico ja auch schon die ganze Zeit bei Baywatch Berlin sehr intensiv und begeistert.
Mhm.
Was ist das für eine Geschichte?
Er war jetzt ja auch mal bei mir bei Late Night Berlin. Ja. Das habe ich nicht kommen sehen, weil er als Überraschungsgast sich angemeldet hat. Ja, ich kann da gar nicht mehr hingucken so richtig. Ich kann da gar nicht mehr so richtig zuschauen. Weil,
wie kam er denn vor?
Er ist gut drauf, alles in Ordnung. Er hat sicher, es zieht sich ein bisschen durch den Artikel auch, dass der Autor da schreibt, dass also sehr schnell sich auch die Gemütslage immer verändert. Also zwischen euphorisch, lustig drauf, wütend, enttäuscht und so, vergehen oft nur Sekunden, bis er da den Aggregatzustand wechselt. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen gerade so seine Grundstimmung.
Ja.
Aber das, was man vielleicht so scherzhaft ab und zu mal sagt, da kann man einfach zugucken, ne? Das geht also kein Jahr mehr gut. Und in dieser Geschwindigkeit, in der da das Leben gelebt wird, muss man sagen, das Leben wird vielleicht in der guten Art und Weise nicht verlängert, sondern eher verdichtet, weil viel gleichzeitig passiert und auch viel gleichzeitig das Geld aus jeder Ritze kommt momentan und irgendwann wird es nun allein. Ich kann da wirklich kaum hinkommen, weil ich so das Gefühl habe, das geht schief und da ist die Hälfte ist schon weg. Und ich habe den ja so ganz kurz mal ein paar Minuten kennengelernt und fand den ja durchaus irgendwie sympathisch.
Hat ja auch ein kindliches Gemüt.
Sinne. Und das ist natürlich jetzt vielleicht gerade da jetzt auch nicht das Beste. Ja, also ich wünsche ihm noch viel Spaß in diesen 2 Jahren und hoffe, dass er irgendwie einen Weg findet, um danach trotzdem nicht ganz unglücklich zu sein. Mhm. Sagen wir es mal so.
Ja, weil das Ganze fühlt sich ja wirklich an wie so eine Fabel oder so ein modernes Märchen. Ne? Da kommt dann jemand zu Geld, natürlich auch nicht durch eine besondere Schleue oder durch eine besondere Fähigkeit, sondern wirklich dann auch eher wie im Märchen, taucht dann plötzlich dieser Lottogewinn auf. Und das relativ Schnellste, was passiert ist, dass er seinen Stammcafé, wo er 20 Jahre ist, kaufen möchte, dann überwirft er sich dann sofort mit dem Besitzer, kann also auch nicht mehr in seinen Stammcafé, man ist da also auch in Feindschaft verbunden mit vielen Menschen, jetzt natürlich über das Geld dann auch schon zerstritten. Also diese ganze Geschichte ist ja schon jetzt, da schwebt ja schon diese dunkle Wolke, schwebt ja über allem und zwar gar nicht die dunkle Wolke.
Schwebt da von Sekunde 1 drüber, ja. Ne? Natürlich und vor allen Dingen auch das Selbstverständnis zu sagen, ich bin da jetzt und fahre immer mit meinem Ferrari da die Straße auf und ab und lass es da laut knattern, damit es jeder hört, um den Leuten zu zeigen, ich habe es geschafft.
Ja.
Und dann muss man mal kurz innehalten und sagen, ja was denn eigentlich? Also normalerweise Statussymbole funktionieren ja immer nur als Abbild eines Erfolgs. Mhm. Deswegen sollte es die Psychologie hinter Statussymbolen ist sichtbarer, haptischer, anfassbarer Erfolg und es lässt also tiefer blicken, dass irgendwas ja wohl ganz schön gut geklappt hat, um dann irgendwann mal den Status zu zementieren in einem von mir aus Ferrari, wenn man es mal so einfach sieht.
Ja.
Wenn aber der Erfolg ist einfach da die richtigen Zahlen angekreuzt. Der Erfolg ist wahnsinniges Glück gehabt zu haben, fällt auch das psychologische Prinzip Statussymbol in sich zusammen.
Und das Revanchistische, was ich gerade meinte, funktioniert natürlich in dem Sinne auch nicht, weil da schwingt ja immer dieses mit, seht her, ihr habt mich für blöd und unfähig und untalentiert gehalten, aber jetzt bin ich reich, weil. Aber das Reich, weil wird in diesem Falle ja auch nicht eingelöst, zumindest nicht eingelöst wie ein Lottoschein, aber mehr auch nicht, weil diejenigen, die dich da mit deinem Ferrari oder Porsche sehen, können ja immer noch behaupten, du bist ein bisschen blöd, du hast nur die richtigen Zahlen angekreuzt. Das ist ja auch ein bisschen das Gemeine an dieser ganzen Geschichte in dem Zusammenhang. Deswegen wirst du das auch nicht los.
Deswegen ist auch Lottogewinner vielleicht jetzt nichts, wo es sich dafür lohnt zu sagen, Kinder, schaut mal her, wenn ihr euch richtig anstrengt, dann könnt ihr das genauso schaffen wie ich. Das ist ja nicht so.
Ich finde den Satz hier, also es gibt viele tolle Sätze in dem Porträt, das lohnt sich wirklich sehr. Aber genau das, was du sagtest, hier steht ja auch, ich will den Hatern zeigen, dass ich es schaffe. Seit dem Vorfall mit der Schlaftablette, also ich sag mal in Klammern, er sollte auch mal betäubt werden, damit er ausgeraubt wird, hat er nicht mehr so viel Bargeld dabei, nur noch so 5.000 Euro.
Ja, naja, eben. Ja, ne? Ja, also ich wünsche ihm wirklich alles Gute, ein glückliches Händchen. Und wenn er jetzt einfach, also ich glaube, seine Rettung wäre jetzt behaupten, er sei pleite, also wie so eine Art inszenierter Tod, aber auf der finanziellen Ebene, jetzt einmal die komplett auch in der Presse, das komplette Chico ist pleite Ding jetzt einfach schon vorziehen, während er noch 4 Millionen auf dem Konto hat. Jetzt einmal auch so diese ganze Bildzeitung sagt, siehst du, haben wir doch geahnt und sonst was und so. Und einmal die ganze Demütigung auch so über sich ergehen lassen und so, weil es ist ja, früher oder später passiert es ja sonst.
Ja.
Und das macht man, aber heimlich hat er noch 4 Millionen. Und wenn dann alle denken, alles ist weg, alles ist den Bach runtergegangen, dann holt er sich vielleicht dann doch nochmal eine andere Jacke, geht einmal zum Friseur, spritzt den Lamborghini um und dann geht's mal irgendwo anders hin und da kann man dann nochmal so vernünftig mit dem Rest zu Ende leben.
Das so, würde wie ich jetzt Krautmacher, so wie Henning Krautmacher von den Höhnern, der sich den Bart abrasiert hat, weil er dann sagte, so jetzt kann ich endlich mal inkognito durch Köln gehen, was er ungefähr gefühlte 5 Minuten gemacht hat, um dann aber zu sagen, so bei der Höhner Jubiläumstournee, ich bin ja nicht mehr bei den Höhnern, da mache ich aber jetzt die nächsten 25 Gigs, mache ich mit, natürlich ohne Schnäuzer auf der Bühne, wo jetzt alle sagen, ach so sieht er aus, jetzt erkenne ich ihn demnächst ja wieder beim Merze, nicht beim Bäcker. Es geht dann irgendwie auch nicht ohne, ne?
Kann schon sein, aber ich würde tatsächlich heimlich einfach ein bisschen Geld behalten, aber dieses ganze Pleite-Ding einmal zu Halaschka bei TV jetzt sagen, so ist alle, so wie ihr alle gesagt habt, und dann aber heimlich zu Hause die Hände reiben und zu sagen, haha, was niemand weiß ist, ich hab noch die Hälfte.
Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
30 Jahre Eurodance um 20.15 Uhr bei Vox. Es ist dann wohl wirklich so, also 30 Jahre Eurodance, ich weiß nicht, ob es dann festgelegtes Datum oder so etwas gibt, aber offenkundig gibt es da bei Vox etwas zu feiern. Wir schreiben jetzt das Jahr 2023, also Songs wie Sing Hallelujah und so sind dann tatsächlich schon wirklich 30 Jahre alt. Hat Eurodance dir je etwas bedeutet? Viele Leute tanzen und feiern dazu ja gerne ironisch.
Ja, nö, das nicht. Also da bin ich jetzt kein Typ für so ironische Musik. Das habe ich noch nie kapiert, das Prinzip. Aber das war natürlich, als ich so 6, 7, 8, 9 war, war das die Musik. Mhm. Und wir hatten ein Kassettenabo, das hieß Mr. Music. Und da kam einmal im Monat, ja, da kam einmal im Monat eine Kassette zu uns nach Hause. Die war dann immer so 4 Wochen zeitversetzt zu aktuellen Charts.
Ja.
Und da haben wir, also meine Schwester und ich und meine Mutter im Auto dann diese Kassette gehört. Und da waren immer alle Hits drauf, die man brauchte und die man hören musste. Weil anders kam ich da nicht ran. Und das hieß Mr. Music Kassette. Ja, das hat jetzt keiner in Oldenburg aufgenommen, aber es wurde auch nach Oldenburg verschickt. Also die Post ist schon angekommen bei uns.
Ja, ist das dann sowas wie vom Bertelsmann Musikclub? Oder
ja, sowas. Ja, so ein Abo irgendwie. Ja? Statt einer Zeitung kam da immer eine Kassette einmal im Monat und dann haben wir das da aufgerissen.
Das ist ja witzig.
Also in meiner eigenen Erinnerung ist das auch so wie schwarz-weiß, aber so lange ist ja auch noch nicht her.
Ja.
Aber wir haben dann diese Kassette aufgerissen und dann haben wir uns offenbar auch Eurodance angehört, höchstwahrscheinlich. Okay. Weil das waren so die Songs und deswegen denke ich dann so an bestimmte Sachen meiner Kindheit und irgendwie ploppen dann so die Erinnerungen auf. Aber nicht, weil die Musik jetzt so wahnsinnig toll ist, sondern weil das einfach emotional verknüpft ist in meinem Kopf.
Ja, bei mir, ich bin ja noch mal eine Handvoll Jahre älter als du. Bei mir war das natürlich genau zu der Teenagerzeit. Das war dann so quasi so flirtunterstützende Musik bei irgendwelchen Scheunenpartys und so. Mhm. Und das war natürlich todesbeschissen damals schon. Und wir waren ja zu der Zeit ja auch schon so knietief im Hip-Hop. Deswegen haben wir das natürlich alles abgelehnt. Und heutzutage, wie gerade schon gesagt, gibt ja viele Menschen, die können dann auf Partys oder so Musik ironisch hören und finden das dann irgendwie witzig. Das kann ich überhaupt nicht. Also wenn ich etwas beschissen finde, dann kann ich
Das ist auch nur so eine weitere Variante von so Ballermann-Musik eigentlich. Also so Eurodance ironisch hören ist ja nichts anderes eigentlich als so Mickey Krause-Lieder, so, die man dann so witzig findet.
Ja.
Das gibt's doch gar nicht.
Und noch so ein kleines Jubiläum. Und zwar genau heute, vor 50 Jahren, lief in der ARD mit Je später der Abend die erste Talkshow im deutschen Fernsehen. So, und jetzt natürlich die Frage, wie hat sich das Genre Talkshow seitdem verändert? In deiner Wahrnehmung.
Ja, es wird weniger gequalmt.
Ja, eindeutig.
Weniger getrunken. Und wahrscheinlich, so wie das mit allen persönlichkeitsgetriebenen TV-Formaten so ist, es wird weniger oft tatsächlich einfach so geredet, wie einem der Schnabel gewachsen ist, weil es noch nicht diese Konditionierung darauf gab. Es war noch nicht so eine Art Job, Talkshow-Gast zu sein, in dem man genau wusste, wie man sich jetzt zu verhalten hat und man eigentlich jetzt schon durch die Kulturhistorie der Talkshows genau weiß, wo sein Platz ist und wie man redet und antwortet und eben nicht. Deswegen ist da regelmäßig mal einer ausgeflippt oder hat da mal eine Axt auf den Tisch gehauen oder da gab es also noch Diskurse, die auch mal so am späteren Abend auf einer Party meiner Eltern hätten losgehen können. Ne? Wenn ich dann irgendwie so gehört habe, da gibt es Geschrei im Wohnzimmer und dann haben sich dazu zwei irgendwie über irgendein Thema dann da so aufgeregt und dann gab es auch schon mal Streit oder auch nicht. Ne? Also diese bierselige Kneipenlaberstimmung, die es zumindest ja in den 70er, 80er Jahren total gab.
Ja, ja. Wobei natürlich die Frage zu stellen ist, ob das nicht auch in der Rückschau und aufgrund vieler dann auch konfektionierter Rückblicke nicht manchmal auch ein Zerrbild ist, das nämlich uns dann den Eindruck nahelegt, dass da jede Woche ein Tisch zertrümmert worden wäre. Es kann auch gut sein, also Zeitzeugen glauben zu wissen, dass es ganz häufig auch einfach wahnsinnig langweilig war und nur durch diese Zusammenschnitte der Eindruck entsteht, als wäre da jede Woche irgendwie ein Rauchen, Saufen und Halligalli gewesen. Ich bin durchaus geneigt, auch dieser Variante zu schenken.
Ja, aber du bist doch
sogar ein Öder war.
Ja, aber du bist doch beim Kölner Treff, du bist ja mitverantwortlich dafür, wie es jetzt in der Gegenwart so weitergeht. Also, wie schaffst du es denn, dass im Kölner Treff mal einer die Axt auf den Tisch haut?
Ich versuche zumindest aus dem starren Konzept dahingehend auszubrechen, als ich vielleicht mal dann und wann eine ungewöhnliche Frage stelle oder zumindest mal dann und wann etwas provokanter bin. Mach mir aber auch nicht vor, als könnte man dadurch irgendwie eine Freitagabend-Talkshow neu erfinden. Also, das ist natürlich ein totaler Irrglaube. Aber ich sag's mal ganz vorsichtig, wenn ich mich selber schon mal ganz gut amüsiere und meinen Spaß habe, dann bin ich nicht auf dem grundfalschen Weg. Also das Schlimmste, was passieren kann, und das wirst du ja sicherlich auch kennen, ist, dass du das Gefühl hast, du bist in der komplett falschen Veranstaltung. Das ist ja das Allerschlimmste, was passieren kann. Aber dann sollte man es auch wirklich nicht machen.
Ich kann mich noch erinnern, dass Joko und ich waren mal in der NDR Talkshow, glaube ich, und wenn wir zusammen in solchen Talkshows sind, ist es oft so, dass wir dann ja immer zwischendurch so Momente gibt, wo wir so schief angeschaut werden von den anderen Erwachsenen, die auch da sind, weil wir also an einem unangemessenen Moment also lachen müssen und nicht mehr aufhören können oder so.
Ja.
Und ich kann mich erinnern, dass wir irgendwann mal in der NDR Talkshow waren und da hat ein anderer Talkshow-Gast eine Köchin hat, glaube ich, 15 Minuten darüber geredet, wie man selber Mayonnaise macht. Und das haben wir wirklich vor Freude kaum ausgehalten. Diese Tatsache, dass da im Fernsehen und auch dort vor Ort alle gebannt zuhören,
ja,
wie man selber Mayonnaise macht. Und da dachte ich auch, meine Güte nochmal.
Diese Momente, die gibt es. Ich hatte mal, als ich den Kölner Treff noch nicht selbst moderiert hatte, sondern da war ich mit Olli Polak zu Gast 2016. Was immer schon mal, wenn man sagt, man sitzt mit Handicap. Olli Polak zusammen.
Ja. Für den das sonst so langweilig ist, ne? Dass man immer denkt, sonst bin ich ja gar nicht mehr aufgeregt, wenn ich alleine hingehe.
Genau, das stimmt, das stimmt. Ja, der Puls war berechtigt. Das war so eine Runde, da saß dann Julia Engelmann, Ute Lemper, die von Olli Polak extrem verehrte Ute Lemper, er ist ja so ein Musical-Fan, mhm, und noch so zwei, drei andere. Und dann hatte Julia Engelmann irgendwas gesagt, also sie, weil sie war dran, und Polak flüsterte mir irgendwas ins Ohr und ich musste so ein bisschen schmunzeln. Und Bettina Böttinger dann, die sagte dann, ja, was ist denn so lustig? So ein bisschen so, sagen Sie doch mal, so, was Sie so witzig finden, Herr Polak. Und dann sagte er dann auf das Letzte, was Julia Engelmann sagte, weil sie bezeichnete sich gerade irgendwie als Pop-Poetin. Mhm. Und dann sagte Olli Polak mit seinem beeindruckenden Vokabular, ja, ich habe das gerade gehört mit der Pop-Poetin, ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie ekelig, so den Begriff. Und wirklich eisiges Schweigen. Rechts neben mir Ute Lemper so. Ich habe sie richtig gehört, wie sie so, die war völlig entsetzt, weil das ja jetzt auch nicht unbedingt so zum Code von Freitagsabends-Talkshows gehört, dass man so die Selbstbeschreibung anderer Gäste als eklig bezeichnet. Da war also relativ frostig. Ute Lemper, Olli machte dann später, das war auch sehr lustig zu sehen, scharwenzelte verbal, so ein bisschen wie so eine Katze um die Beine von Ute Lemper, aber die ließ ihn dann immer so abtropfen oder wie so ein räudigen Hund versuchte sie ihn dann immer so abzuschütteln. Also bei ihr hatte er wirklich also dermaßen verschissen und alle anderen brauchten auch Minuten, um sich von diesem Schock zu erholen. Aber auch da wieder am Ende, ich bin ja grundsätzlich ein großer, also ich finde schon gut, wenn es höflich und freundlich zugeht, aber ich bin auch schon begeistert davon, wenn Leute sich ein bisschen öffnen und es dadurch dann auch mal zu einer gewissen Form der Reibung kommt. Also
ja, das ist,
ich schon
ist mir auch durchaus, ich war ja noch nicht oft in so Talkshows, weil ich immer denke, da gibt es ja meistens immer Leute, die da zu bestimmten Themen mehr sagen können als ich. Aber ich kann mich auch erinnern, das ist ganz lange her, da saß ich mal neben Barbara Scheel. Mhm. Und die hat dann
Barbara Scheel oder Cornelia? Cornelia Scheel?
Nee, Barbara.
Barbara?
Schon Barbara.
Ah, okay.
Schon die Mama. Und sie hat dann ihr Verständnis geäußert für eine Tatsache, die sich aber, glaube ich, auch selber ausgedacht hat in ihrem Weltbild.
Ja.
Dass es also nicht gehen würde, dass in Krankenhäusern afrikanische Mitarbeiter die Menschen betreuen würden, weil ja also viele Leute Angst haben vor denen.
Ah ja, okay.
Und da bin ich dann kurz ausgeflippt.
Ach doch schon, ja?
Ja. Ja. Und dann dachte ich mir, ach ja, okay.
Ja, ein letztes, dann sind wir auch durch. Da fällt mir noch ein, ich hatte vor ein paar Jahren Lisa Fitz zu Gast im Kölner Treff.
Ach, und toll.
Und ich war offensichtlich der Einzige in der Runde, der schon wusste, was sie sonst noch so macht, neben ihrem Bühnenprogramm.
Ja,
und
Internet.
Wir haben dann ein relativ langes, sehr, sehr, sehr frostiges Gespräch geführt über ihren Song, der so ein bisschen die zionistische Weltverschwörung und die Rothschilds so zum Thema hatte. Mhm. Und das waren wirklich bleierne, so ein Gespräch dauert in der Regel ja so ungefähr 15 Minuten, und das waren so bleierne 10 bis 12 Minuten, in denen es wirklich nur hin und her ging. Und immer wenn man dachte, so jetzt wolltest du gerade so den Abschluss so, okay, ne, lassen wir es dabei bewenden, da sagte sie so einen Satz, wo du nochmal wie Columbo wieder umdrehen musst und sagst, Moment, aber dann müssen wir nochmal. Und diese ganze Runde war halt eben auch, die saß alle da und dachten, oh Gott, was ist denn hier los? Und
wir wollen ja, aber dafür alle, ist es ja
der
auch
arme
da.
Patrick Lindner saß da und wirklich, ist ja ein wahnsinnig netter Mann, der dachte, ja, was ist denn hier jetzt los? Ich dachte, wir wollten alle irgendwie nett zueinander sein und.
Ja, aber Micky, so funktioniert das doch. Das ist doch der große Grund, weil jeder kann ja mittlerweile, was er will, in irgendeine Kamera von seinem Handy sprechen,
genau,
und das halt unwidersprochen irgendwo hochladen und dann damit vielleicht auch eine Stimmung erzeugen, die dann unwidersprochen bleibt. Und das,
genau,
ist ja eigentlich ganz gut. Dafür sind doch so Talkshows da, dass man einfach mal sagt,
total,
ach guck mal, hat das jetzt jeder gehört? Wie finden wir das denn alle?
Ja, genau.
Und dann kann man darüber reden.
Genau, finde ich auch. Also deswegen, das will ich nur grundsätzlich sagen, es muss nicht unbedingt so komplett durchkonfektioniert sein, sondern es kann halt einfach auch wirklich zwischen zwischenzeitlich mal ein bisschen Reibung und ein bisschen Rumsen ist doch nett. Also wie es doch bei allen menschlichen Beziehungen ist, also im Zweifel auch zwischen dem Zuschauer und dem Programm, du willst ja immer so ein bisschen das Unerwartete im Berechenbaren und das darf im Zweifel auch eine Talkshow liefern.
Gucken mal, wer da spricht.
Heute sind wirklich wahnsinnig viele Männer hier im Programm. Es tut mir echt leid. Ich kann's, also manchmal ist es so. Atze Schröder, was geblieben ist von früher, ist die Scham. Das ist ein ganz tolles Porträt von Atze Schröder in der Zeit, das ich gerade eben gelesen habe. Und da wird er als Figur ein bisschen genauer betrachtet und zeigt sich in diesem Interview auch nochmal sehr verletzlich und sehr offen und lässt sich so ein bisschen hinter die Fassade blicken und da geht man mit ihm gemeinsam auch so ein bisschen das Ganze durch, dass er sich auch als Bühnenfigur offenkundig verändert hat, was mir natürlich schon seit einiger Zeit aufgefallen ist. Aber hast du das auch bemerkt? Du hast ihn ja sicherlich auch im Rahmen deiner beruflichen Tätigkeit schon mal irgendwo getroffen.
Ich habe ihn einmal getroffen, aber jetzt gar nicht so, wie man denken könnte, dass wir uns irgendwie wahnsinnig gut kennen, sondern wir haben uns ein, zwei Mal unterhalten, mehr nicht, sondern ich beobachte das auch eher so als Zuhörer und deswegen sage ich Zuhörer, weil diese Seite von Atze, wenn man sie denn kennen möchte, dann findet man sie eigentlich eher in Podcasts als auf der Bühne und offenbar nimmt jetzt eben dieses Bewusstsein, was er als Privatperson so hat, auch so ein bisschen Einfluss auf die Bühnenfigur. Die Bühnenfigur, ehrlicherweise, hat mich jetzt in den letzten 20 Jahren nicht so wahnsinnig bewegt oder jetzt auch ganz vorne in meinem Wahrnehmungsbereich interessiert. Dennoch, da habe ich immer gedacht, naja gut, ist doch alles in Ordnung soweit. Und es war ja vor allen Dingen da immer klar, dass es eine Bühnenfigur ist, die Cowboystiefel anhat, eine bisschen zu enge Jeans, eine Lockenperücke und so eine blaue Brille auf. Oftmals ist es ja so, dass man so ein paar Kollegen, und da brauchen wir jetzt auch jetzt niemanden besonders scharf anschauen, aber der eine oder andere weiß vielleicht, über wen man da so redet. Es gibt immer mal so Menschen, die so vorgeben, das, was auf der Bühne stattfindet, sei eine Bühnenfigur und deswegen darf man das ja sagen und privat sieht es ja nicht ganz anders. Die heißen halt nur genauso wie sie selber, sehen genauso aus, sagen genau dasselbe und lassen sich nur unter Applaus manchmal zu irgendwas hinreißen, was dann am Ende so wegdiskutiert wird, als das war ja die Bühnenfigur und das müssen Spiel sie auch mit verstehen. Den Ebenen. Ja, und eigentlich habe ich ja die Leute nur in den Applaus hineingelockt und das sind die Fallen, die ich aufstelle und bla 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 bla. Mhm. So, ja. Und das kann man ja irgendwann auch nicht mehr ertragen und ich finde, Atze ist einfach so eine ganz stabile Stand-Up-Comedy-Figur, also eine wirkliche, fast schon Comic-Figurhaft und so. Mhm. Da muss man jetzt auch nicht alles toll finden, was dann jemand sagt in gewissen Zusammenhängen, vor allen Dingen nicht jetzt über 20, 30 Jahre Bühnenpräsenz und er selber sieht das ja offenbar ähnlich und sagt, ey, wenn ich mir jetzt bestimmte Sachen von früher anschaue, auch bestimmte sexistische Aussagen würde ich so nicht mehr sagen, finde ich irgendwie nicht gut. Was ich daran toll finde, er ist mittlerweile 57, dass es auch mal anders gehen kann. Ja, es muss nicht immer so sein, dass irgendwelche Männer alt werden und dann eigentlich immer stoisch und immer starrer und immer intoleranter und immer nerviger und immer erklärender werden und der ganzen Welt immer so erklären wollen, dass früher alles besser war, man heute ja nichts mehr erzählen darf. Sondern es ist eigentlich das Gegenteil. Er hinterfragt sich und sagt, vielleicht ist das, was wir in. Das ist ja auch viel logischer, dass man eigentlich, umso älter man wird, umso mehr Zeit man verbringt, umso mehr man auch Zeit hat zum Nachdenken, sollte man doch eher dazulernen, als eigentlich die letzten 20, 30 Jahre seiner Karriere dafür zu nutzen, immer jeden Tag noch einmal mehr zu verfestigen, dass die Idee, die man vor 25 Jahren hatte, eigentlich schon die genialste ist, die jemals existiert hat. Ja. Und heute nutze ich jeden weiteren Tag, um mich selber darin zu bestätigen. Das ist ja eigentlich ein unlogischer Vorgang. Normalerweise sollte man doch das machen, was er macht, kritisch zurückschauen und sich weiterentwickeln. Und ich finde, dann ist auch völlig legitim, dass man sagt, da gab es irgendwann vor 10, 15, 20 Jahren mal was, schäme ich mich heute für, würde ich so nicht mehr sagen. Mhm. Wenn wir das jemandem nicht erlauben, dann brauchen wir ja auch keinen Diskurs anzetteln, dann ist das ganze Prinzip Awareness vor die Wand gefahren, weil wofür braucht man denn ein Bewusstsein für eine Weiterentwicklung der Kultur oder einer Sensibilität der Sprache, wenn man nicht sich selber auch korrigieren darf? Was soll man denn da noch reden? Ich finde es schön, dass einer mit 57 sagt, ach weißt du was, so ganz am Ende in meiner Entwicklung bin ich noch nicht und ich denke über mich nach und ach übrigens und jetzt bin ich auch Veganer, weil da habe ich auch mal weiter drüber nachgedacht.
Ja, das finde ich ja faszinierend, ne? Dass jemand, wie du richtig sagst, diskursiv nicht so hartleibig geworden ist, sondern offen. Das hat ja auch ganz viel, finde ich, mit Selbstbewusstsein zu tun, dass du nämlich das machst, was du schaffst und das, was du sagst und das, was du denkst, auch immer auf Belastbarkeit überprüfst und im Zweifel sagen kannst, nee, hält dem, sag mal, dem Test im Windkanal nicht mehr stand, muss man vielleicht verändern. Und dass es weil du ja eben auch Bühnenkünstler bist, dass du aber halt eben auch jetzt nicht nur dasselbe Programm für die Bestandskunden machst, aus Angst, dass sie weg sind, sondern dass du ihnen auch deine Transformation zumutest. Und gerade eine Figur wie Atze lebt ja eigentlich davon, Porsche zu fahren und Bratwurst zu fressen. Aber du sagst, weißt du was, das haben wir doch alle hier im Saal gar nicht mehr nötig. Ich muss euch doch hier nichts vormachen. Ich nehme euch jetzt einfach mal ein bisschen mit auf den Weg. Und dass du dich plötzlich wesentlich offener, von mir aus auch verletzlicher zeigst, was man viel mehr noch in den Podcasts, in den Interviews merkst, das finde ich insofern schon ganz interessant, denn wenn man ihn vor allen Dingen im Podcast hört, mit Leon Winscheid zum Beispiel, also da erinnert der Mann mit den Locken und der Brille gar nicht mehr so sehr an Atze Schröder, sondern es gleitet manchmal schon rüber in Roger Willemsen, den anderen mit Locken und Brille, ja. wo man nicht mehr genau weiß, da sind die Grenzen langsam fließend. Und das finde ich schon wirklich toll und das unterscheidet ihn wirklich von vielen anderen Komikern, vor allem Komikern, sagen wir mal, Kollegen, die mit ihm diesen Aufstieg geschafft haben und aber irgendwie so in ihrer Rolle festhängen, da nicht mehr rauskommen, aber vor allen Dingen auch in erster Linie aus Angst, da halt eben die Bestandskundschaft zu verlieren.
Aber ist das nicht witzig, wenn auf einmal so ein Atze Schröder vom Stammpublikum auftritt und auf einmal sagt er irgendwas, mit dem keiner rechnet und man denkt, hä?
Ja.
Moment, was ist denn jetzt mit ihm los?
Ja.
Und was man ihm ja überhaupt nicht vorwerfen kann, ist, dass das hier Preaching to the Choir wäre.
Ja.
Sondern da werden wirklich mal neue Leute Exakt. Für interessante Meinungen angeworben.
Ja.
Und das finde ich ja eigentlich gut, ne? Dass man nicht immer nur so in die eigene Echokammer reinspricht, von der man mehr, also
ja, klar.
So offene Türen einrennen, macht weitaus weniger Spaß, als mal irgendwo da zu klopfen, wo die Leute vielleicht noch dreimal nachfragen und sagen, hast du das gerade ernst gemeint?
Ja.
So, aber mit Zugewandtheit, mit einer Sympathie, die einem entgegenkommt, hat man vielleicht auch eine Offenheit, die ganz, ganz viele andere Formate oder Bildungsangebote oder sonst was vielleicht überhaupt nicht haben. Und deswegen ist es natürlich interessant, von so jemandem mal diese Meinung zu hören. Und die Fallhöhe, die ist für uns in der Draufsicht interessant, aber glaube ich auch für alle Menschen, denen das einfach so entgegenkommt, weil sie eigentlich mal irgendwie hören wollten, was der so auf der Bühne sagt.
So ist es. Klaas, ich danke dir ganz herzlich. Ich fahre jetzt und mache jetzt den Kölner Treff.
Das
siehst du,
da ja
schließt
sich
doch wieder der Kreis.
Siehst du? Ja, ich mache jetzt gar nichts.
Ah, ich beneide dich. Nein, ich mache das natürlich gern, aber ich habe auch nichts gegen Wochenende. Aber das habe ich danach. Also Kleas, vielen Dank. Komm gerne wieder. Immer schön, dich zu Gast zu haben.
Dankeschön, lieber Niki.
Wir schieben uns jetzt die Baywatch-Pizza rein. Das versteht sie ja von selbst. Also Niki, sowas habe ich immer an Niki delegiert. Das versteht sie
ja von selbst. Ich setze mich in meine Arpe und bringe euch ein paar vorbei.
Sehr gut. Ciao, ciao. Tschüss.
Tschüss.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.